kannst vielleicht
bitte
noch was sagen.
Ja.
Von letzter Woche hast du erwähnt,
ja,
in Zukunft mehr die Kriege im seelischen Stadt,
ja,
finden werden.
Ja. Ja.
Wie schaut denn sowas
naja,
im seelischen aus?
Naja, es ist ein Problem, dass das heute schon stark sichtbar wird, dass man immer mehr Menschen findet, die wahnsinnige Schwierigkeiten einmal haben im sozialen Zusammensein. Schwierigkeiten nämlich vor allem, vielleicht, also bei manchen funktioniert es rein formal noch, weil sie den Regeln folgen einigermaßen, aber was immer schwieriger wird, das, was man Empathie nennen könnte, also das sich wirklich hineinzuversetzen in den anderen wirklich versuchen kennenzulernen. Das wird offenbar immer schwieriger in unserer Zeit. Ist eine Folge dessen, dass der Mensch oder wir alle jetzt in der Zeit drinnen sind, wo immer mehr die Individualität herauskommen soll und muss, als Quelle namentlich auch der moralischen Intuition, nur das hat immer die Begleiterscheinung, dass das Ego auch sehr stark wird. Was es durchaus auch werden soll, die Frage ist nur, wie sich's auswirkt. Etwa ein Ego, das sehr groß ist in Wahrheit, das die ganze Welt umfasst, ist von Altruismus eigentlich nicht mehr zu unterscheiden. Wenn ich die ganze Welt aus meinem egoistischen Interesse zum Besten fördern will, weil ich sonst nicht gut leben kann, wenn die ganze Welt gut lebt, dann ist das an sich nichts so Schlechtes. Ego ist also in gewisser Weise eine notwendige Begleiterscheinung, oder es ist sozusagen der Wachsabdruck, möchte ich sagen, der Entwicklung der Individualität, dass wir also auch das Ego im Seelischen irgendwo haben und etwas ganz Eigenständiges darin entwickeln. Die Frage ist nur eben, wie weit sich das ausdehnen kann, wie weit das andere mit einbeziehen kann. Und wir leben aber heute in einer Zeit, wo das sehr, sehr eng ist. Da wirken sehr stark natürlich die Widersacherkräfte mit, also dieses Ego sehr eng zu machen und wirklich nur auf die engsten eigenen Interessen zu konzentrieren. Und das führt dazu, dass man einfach nicht mehr mitkriegt, was im anderen vorgeht. Also ich denke mir das oft heute schon, wenn ich manche Leute sehe, wenn sie miteinander nur sprechen. Ich will gar nicht sagen diskutieren, weil wenn es diskutieren ist, sowieso schon vorbei. Da will jeder seinen Standpunkt loswerden und möglichst als Sieger aus der Diskussion hervorgehen. Also da ist es eine strategische Sache von mir aus. Aber es ist oft schon in ganz normalen Gesprächen so, dass ich das Gefühl habe, dass da sprechen nicht zwei Menschen miteinander, sondern das sind zwei Monologe, die zufällig am selben Tisch gehalten werden. Der eine sagt was und der andere hört schon irgendwas, aber er hört in Wahrheit nicht das, was der sagt oder das, um das es ihm wirklich geht. Weil in Wahrheit ist es ja nicht damit getan, dass uns die Worte bekannt vorkommen, die da aus dem Mund herauskommen, und dass man es, wenn wir anfangen, sie zu interpretieren und zu sagen, naja, was denke ich mir jetzt dazu, dann habe ich den nicht wahrgenommen, der das gesprochen hat. Weil er eigentlich, also, wie soll ich sagen, durch das Medium der Worte, ich muss eigentlich durch das Medium der Worte hindurch hören, was er wirklich seelisch ausdrücken will. Und das heißt, es türmen sich dadurch aber auch immer mehr Missverständnisse auf, weil jeder im Grunde nur sich spiegelt in den Worten des anderen. Das heißt, er interpretiert seine Meinung dazu in Wahrheit, zu dem, was dort ist. Und damit reduziert sich das also immer mehr auf Ego, 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 die nebeneinander stehen und eigentlich nicht zueinander finden. Und das bedingt einerseits, dass das eigene Ego aber austrocknet. Weil wenn ich mich abschließe, hat das einmal den Effekt, dass ich immer in meinen eigenen Saft schmore. Sofern ich nicht die Fähigkeit habe, aus dem wirklichen Ich heraus, namentlich aus dem höheren Ich heraus, wirklich schöpferisch tätig zu sein. Weil dann fühle ich von innen aus meine Seelenwelt. Wenn ich das nicht tue, habe ich halt einen bestimmten Fundus an seelischen Kräften, an seelischen Eigenschaften, an seelischen Möglichkeiten zur Verfügung, und das ist es. Mit denen muss ich halt dann leben, von A bis Z. Und das zeigt sich aber dann sehr bald, dass das irgendwo seelisch nicht genügt. Man versucht dann natürlich von außen irgendwelche Eindrücke hereinzuholen. Darum ist auch heute natürlich eine sehr starke Sensationslust irgendwo da, noch irgendwas Spannenderes, noch was. Dann versucht man sich also durch die Sinneseindrücke irgendwelche Dinge zu holen, die aber letztlich seelisch nicht sehr lang befriedigend sind. Weil Sinneseindrücke sind im Grunde befriedigend, in dem Moment sie da sind, und in der Erinnerung sind sie eigentlich schon wieder sehr, sehr viel blasser, sofern sie nicht, wenn ich sie schöpferisch ergreife, in mir einen Prozess in Gang bringen, wo ich was tue damit. Dann kann das was eine sehr reiche Erfahrung sein. Dann kann man ein Erlebnis vor 30 Jahren gehabt haben und immer noch was daran entdecken. Aber wenn ich es nur als Sinneseindruck aufnehme und sage, aha, das habe ich gesehen, das war spannend, aber das Bau war spannend, wird eigentlich immer schwächer, wenn es vorbei ist. Im Gegenteil, es ist es dann so ein bisschen wie wenn man auf Drogen ist, im Moment, wo es da ist, ist es toll, aber dann kommt der Entzugsschmerz und das kommt eigentlich das Gefühl der Leere. Und die kann man zwar wieder kurzfristig füllen, halt mit neuen sensationellen Eindrücken, und auf das ist natürlich unsere Wirtschaft heute sehr ausgerichtet, solche immer wieder zu bieten. Also sei es mit neuen, noch sensationelleren Reisen oder Events oder weiß Gott was. Aber das bereichert das Seelische nicht wirklich. Das ist etwas, was im Grunde durchgeht. Weil wirklich ein Bestandteil des eigenen Seelischen wird es eben erst, wenn es das Ich ergreift. Und das ist die Phase jetzt, wo wir drinnen stehen, wo wir das aber erst wirklich lernen müssen. Es ist noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein noch ganz stark gewesen, dass wir von, ich sage mal, kollektiveren Impulsen geleitet wurden und getragen wurden. Ich möchte sagen, sogar bis zur Jahrtausendwende ist das noch irgendwo da, und jetzt ist es fast weg. Ich meine, es gibt Gruppierungen, die krampfhaft versuchen, das noch wieder zu beleben und sozusagen mit einer verstärkten Pflege der Tradition oder so, aber es wird nicht funktionieren. Damit sage ich nichts gegen Tradition, aber sie kann nicht diese eigene innere Arbeit aus dem Ich heraus ersetzen. Das ist das Problem. Und an dem hängen aber auch alle Moralimpulse letztlich. Das heißt, das früher, wo man selbstverständlich gesagt hat, das tut man nicht, das tue ich nicht, da brauche ich gar nicht fragen, wieso, das weiß ich, dass man das nicht tut, und das ist selbstverständlich durch die Erziehung, durch das Umfeld und so weiter. Das wird immer weniger selbstverständlich. Und das heißt, es ist einerseits also die Leere, die entsteht, und diese Leere ist immer so ein bisschen ein Vakuum, das die Widersacher füllen können. Die strömen da immer mehr ein, und das ist mit der Grund, warum wir uns mit dem Thema jetzt so intensiv beschäftigen, vor allem auch mit der dunklen Seite da unten, weil diese Kräfte immer mehr herausbrechen werden. Was ich bis jetzt weiß, ist, dass da durch die Führung, die letztlich noch von oben da war, da der Deckel drauf gehalten wurde, jetzt ziemlich stark. Und wir haben noch, die meisten zumindest, noch ganz wenig Ahnung, was da unten schlummert. Das sind nämlich einmal schon rein in unserem Astralleib drinnen. Es geht noch weiter dann, aber wenn wir nur das nehmen, was im Astralleib schlummert, dann ist das ein Riesenungeheuer, was da drinnen sitzt. Und wir sind im Grunde alle noch nicht so weit, dass wir das schon vollkommen gezähmt und verwandelt hätten. Also es ist gezähmt mit der Hilfe von oben bis jetzt. Und es beginnt jetzt schon immer mehr da und dort aufzublitzen. Ich meine, das 20. Jahrhundert war schon ein Vorspiel dessen, was kommt, weil das 20. Jahrhundert war Katastrophe im Grunde. Das eigentlich hätte schon ziemlich früh im 20. Jahrhundert beginnen sollen, wirklich dieser Ich-Impuls die Führung zu übernehmen. Und was stattdessen passiert ist, und um das, damit das passiert, geht die Führung von oben zurück, zieht sie zurück. Und was ist passiert? Es ist eigentlich so Entsetzliches schon aufgetaucht. Wenn man sich nur denkt, die Nazi-Zeit, die Geschichten mit den Atombomben, was alle diese Dinge, die passiert sind, bis das ganze 20. Jahrhundert durch. Im Grunde war das auch ein riesiger Weltkrieg mit kurzen Schnaufpausen. Und der läuft jetzt weiter im Grunde unter veränderten Bedingungen. Ich meine, wir haben uns halt ein bisschen eine Insel der Seligen geschaffen, oder ein Teil der Weltbevölkerung, aber der größere Teil steht eigentlich unter immensen Belastungen und wo diese Impulse dann aber herauskommen und wirklich bestialisch werden. Nur es wird also vor allem für den Einzelnen eben auch zur Folge haben, dass er mit seinem eigenen Seelischen nicht zur Rande kommt. Das ist das Problem, das auftaucht. Weil es wird das Ich, wird versucht natürlich hereinzukommen und mit dem fertig zu werden. Aber wenn das nicht ganz gezielt also in die Hand genommen wird, dann ist es sehr, sehr schwer mit diesen Kräften, die da von unten jetzt immer mehr frei werden, fertig zu werden. Und das wird eine immense seelische Krise sein. Ich meine, nicht umsonst, öffentlich kann man das ja fast nicht sagen, aber nicht umsonst spricht Steiner auch davon, dass es ichlose Menschen gibt. Das heißt, es sind Menschen, wo das Ich zumindest also nicht mehr in das ganze Geschehen eingreifen kann. Das heißt nicht, dass es jetzt aufgelöst ist, aber es heißt, dass es sich eigentlich nicht wirklich inkarnieren kann, sondern dass es geleitet ist, dass das Ganze in der Hülle schaut es aus wie ein Mensch, aber geleitet ist es von den Dingen da unten. Und das Ich hat entweder schon ganz aufgegeben zu versuchen, da reinzukommen, oder hat eben ärgste Schwierigkeiten. Und das wird dazu führen, wie es eben auch in der Apokalypse beschrieben wird, der Krieg aller gegen alle. Und der wird sich aber eben vor allem auf seelischer Ebene abspielen. Das heißt, es wird immer mehr auch das kommen, dass zumindest bei einem gewissen Teil der Menschheit eben die nicht diese Ich-Entwicklung selber wirklich in die Hand nehmen, und die kann man eben nur selber in die Hand nehmen, dass es dort so sein wird, dass sie die einfach gegenseitig fertig machen dadurch und nicht sich unterstützen, wo sie doch gerade eigentlich Unterstützung bräuchten, also dem Ich zu helfen, mit diesen Kräften fertig zu werden, sondern wo erst recht einer versucht, den anderen in diesen Abgrund hinunterzustoßen. Und das wird also gewaltige seelische Krisen einfach bedeuten. In Amerika kündigt sich das ja schon lange an. Ich meine, gehört ja jetzt schon zum guten Ton, dass jeder seinen Psychiater hat und zu dem hinrennt. Das ist eigentlich das ganz Normale schon dort. Aber das ist die Spitze des Eisberges. Ich meine, bei uns ist es zwar entstanden, das hat sicher auch seinen Grund, warum da der Freud angefangen hat. Aber eigentlich ist es bei uns ja gar nicht so verbreitet, wie es in Amerika drüben verbreitet ist. Und der Bedarf wird aber immer mehr steigen, dass also die Leute eben ohne Hilfe von außen nicht zu Rande kommen mit ihrem eigenen Seelenleben.
Ja, aber für mich ist das ja ein bisschen ein Widerspruch. Hilfe von außen,
Das stimmt schon. Aber man kann, das stimmt, also was man sicher nicht tun kann, man kann also nicht dem Ich ersparen, selber aktiv zu werden. Aber was man tun kann, ist, man kann den anderen Menschen, soweit es möglich, eine bessere Entwicklungsumgebung bieten. Das kann man sehr wohl machen. Und dann wird es einer ergreifen, die Möglichkeit, ein anderer nicht. Das kann man nicht beeinflussen. Aber das wird aber sehr viel eine Rolle spielen, ob sozusagen man immer mehr, wie soll ich sagen, Inseln bilden kann, wo man vor allem auf seelisch-astralischen Bereich einmal bessere Umgebung sozusagen geboten wird. Also an dem kann man arbeiten und das kann man ganz freilassend anbieten. Man kann eben sagen, bitte kommt zu uns, und man kann nicht hausieren damit und sagen, kommt zu uns, wir versprechen euch das Glück. Das kann man überhaupt nicht. Man kann eigentlich nur solche Inseln aufbauen, in denen jetzt primär einmal das Seelische kultiviert wird. Kultiviert wird aber in einer völlig freien Art, das heißt also wirklich in der modernen Art, dass die Menschen, die diese seelische Atmosphäre aufbauen, wirklich aus ihrem Ich heraus arbeiten. In dem Moment, wo es nämlich ein Rückgriff ist auf die alte Zeit, und dann wird das nicht funktionieren. Das hilft nicht. Das wäre eh da gewesen. Das ist aber genau das, was jetzt immer mehr scheitert. Weil das erst recht dem Ich nämlich keine Möglichkeit gibt oder zu wenig Möglichkeit gibt, selbst aktiv zu werden. Also das heißt, man kann nur in völliger Freilassung eine, wie soll ich sagen, primär mal Seelenatmosphäre bilden, auf ätherischem Niveau von mir als eine Sphäre der guten Gewohnheiten, die man pflegt, und sagt, wenn ihr wollt, unsere Arme sind offen. Schaut euch das an, ob euch das gefällt, ob es da eine Möglichkeit findet. Ob euch das anspricht und ob das Ich da vielleicht irgendwann mal sagt, da könnte ein Weg sein. Da sehe ich Menschen, die mit diesen Dingen auch ringen. Und daher wird aber für uns wichtig sein, wenn wir das pflegen wollen, dass wir auch ganz bewusst also diesen Dingen ins Auge schauen. Weil wir selber eben erst am Anfang stehen, mit diesen Dingen fertig zu werden. Also das heißt, diese Seelenkämpfe werden wir auch in anderer Form zu bestehen haben, eben gegen diese Dinge, sei es jetzt dann in Form der Erscheinung des Doppelgängers oder sonst wo, und diesen Dingen entgegentreten. Kleiner Hüter, wie auch immer, bis zu dem kann sich das steigern. Aber mit einer, die Frage ist eben vor allem, wie viel man davon sieht. Und das also sieht oder erlebt, es geht nicht um Hellsichtigkeit jetzt unbedingt, das ist sowieso so ein eigenes Thema. Aber es geht darum, also zu spüren, welche Widersacherkräfte da in uns vorwirken einfach. Die sind drinnen. Und es ist die Zeit der Apokalypse, wenn man so will, angebrochen. Apokalypse heißt eigentlich Aufdeckung, Sichtbarmachung. Und das ist also vor allem der Schleier, der über dieses Untere weggezogen wird. Und da gibt es nichts zu beschönigen. Ich will nicht sagen, man muss sich nicht fürchten davor, aber es hat keinen Sinn, eine panische Angst davor zu haben, sondern zu sagen, wir haben aber auch die Möglichkeit, mit dem umzugehen. Und wir haben durch das Ich die Möglichkeit, eben bis hinauf zur Christuskraft zu erreichen. Und darum ist es so wesentlich für unser Thema, dass wir also dieses Spezielle des menschlichen Ich sehen, dass es bis dort hinauf reicht und dass die Christuskraft durch das Ich wirken kann, ohne uns irgendwie in unserer Freiheit einzuschränken. Weil da sind wir nicht einfach jetzt Werkzeug nur, sondern wir sind die, die es mit Hilfe der Christuskraft, die aber im Ich wirkt, verwirklichen können. Das ist eben der Unterschied, ob das von außen wirkt oder ob es im Kern drinnen ist, weil unser Ich eben im Kern aus dem Bereich dort stammt und daher potenziell diese ganze Kraft, die letztlich in der Trinität drinnen ist, für die aber der Christus jetzt das Maßgebende ist, das in die Welt herein wird, wo wir Zugriff haben. Also die Grenze, wie weit wir Kräfte fassen können, die setzen wir. Die setzt uns jetzt nichts anderes, sondern unser Ich. Natürlich gegen den Widerstand von den Widersachern oder so, die uns versuchen abzubringen. Aber wenn wir unserem Ich treu bleiben, können sie uns nicht abbringen. Das ist der Punkt. Das ist nur, sie schaffen es halt immer wieder, uns davon abzubringen. Und mit dem bloßen Abdruck unserer Ich-Tätigkeit, das heißt mit dem Ego, zufrieden zu geben und dann lieber da manchen Genuss uns hinzugeben, wobei ein Genuss ja nichts Schlechtes grundsätzlich ist, aber schlecht ist es, wenn er uns abbricht von unserer eigentlichen Aufgabe, dann ist es schlecht. Und die halt beides in sich hat, da sind freudvolle, sogar lustvolle Elemente dabei und es sind auch manchmal bewusst, dass man sagt, ich nehme Schwierigkeiten bewusst auf mich. Wenn ich das tue zum Beispiel, dann wird wirklich Christus Herr des Karma irgendwo. Aber dann beginnt es, dann ist es nicht so etwas, was mich halt trifft und prügelt von außen, sondern wo ich eigentlich Mitvollstrecker bin, der einer werde, der das will. Wie es eigentlich also der, jetzt zwar nicht für die Erdenzeit, aber fürs Purgatorio sehr schön der Dante schildert, wie dort die Büßenden büßen wollen. Die fühlen sich nicht verdammt dazu, sondern es steht zwar immer auf der nächsten Stufe ein Engel, aber keiner dieser Büßenden würde sozusagen irgendwie gewaltsam versuchen wollen, darauf zu kommen. Das kommt ihm gar nicht in den Sinn, sondern er weiß, dass er nur dann weiterkommt, wenn er hier das wirklich durchmacht. Das heißt, es ist ein freier Entschluss. Ein freier Entschluss, das eben auszumerzen, was noch von den Widersachern zerstört ist, sozusagen, an dem zu arbeiten, freiwillig. Und das tut halt weh, zeitweise auch. Das ist nicht angenehm. Und das ist halt bei allem, was die Ich-Tätigkeit betrifft, das erfordert halt immer wieder auch den Schritt, was zu tun, was seelisch weh tut. Weil man also gewisse Dinge, die so angenehm waren, selber umwandeln muss. Man wird dann eh belohnt dadurch, dass, also wenn es einem gelungen ist, gibt es eigentlich keine größere Freude, als dass man spürt, es ist gelungen und man ist also diese Kraft los, die einem eigentlich immer wieder in eine falsche Richtung gezogen hat, aber die halt doch irgendwie so angenehm war und was so unangenehm war, es zu ändern. Und diese Prüfungen werden für einen Menschen, der an der Verwandlung dessen arbeitet, was da alles in ihm drinnen steckt, weil in uns steckt im Kleinen genau dasselbe drinnen, was da drinnen steckt. Ich meine, es steckt das auch drinnen irgendwo, aber das große Thema jetzt, sage ich mal, im 21. Jahrhundert und sicher noch darüber hinaus, ist mit dem fertig zu werden. Weil das ist nicht zufällig, dass der Steiner noch nicht sehr viel spricht über die Dinge da. Es ist, wenn man genau liest, sind immer wieder Andeutungen da und man sieht, dass das ganz deutlich, also dass ihm das sehr bewusst ist, aber dass ihm auch sehr bewusst ist, ich kann mit den Leuten, die ich vor mir habe, noch nicht im Detail darüber sprechen. Die Zeit ist einfach noch nicht reif, weil das kann nicht er bestimmen, sondern das bestimmen die Zuhörer. Weil im besten Fall wird es einfach nicht verstanden oder nicht akzeptiert werden. Und würde dann in Folge sogar den Zugang zu den anderen Dingen verbauen irgendwo. Also das hat auch keinen Sinn, das den Leuten an den Kopf zu werfen sozusagen, sondern da muss man sehr genau spüren, eben auch sehr genau dieses Prinzip der Empathie, wenn wir es so nennen wollen, pflegen zu spüren, was kann ich wem sagen. Das ist einen positiven Effekt hat und dass es nicht in entweder jetzt in die tiefste Finsternis stürzt, weil er jetzt einfach schockiert ist darüber und das nur mehr zu einer Lähmung führt, anstatt zu einer Aktivität, weil das ist immer die Gefahr, wenn man jetzt diese Übermacht sieht, die da ist, dann kommt es ja gerne einmal die Schockstarre, die geistige sozusagen. Und weil die Aufgabe groß ist, also man muss es wohl dosiert machen und das heißt, man hat eine totale Verantwortung, wie man darüber spricht. Und ich meine, dass wir jetzt darüber sprechen können, liegt an euch, liegt an uns allen, dass es möglich ist, bis zu einem gewissen Grad darüber zu sprechen. Und dass wir uns herantasten. Ich meine, es ist beim Steiner ganz deutlich, ich meine, wenn man sich nur die Mysteriendramen anschaut, da blitzt so viel heraus, um Gottes Willen, da blitzt so viel heraus. Das müsste man sozusagen nur ein bisschen unter das Vergrößerungsglas nehmen und das Geistige, und dann würde man alle die Dinge entdecken, die drinnen sind. Das ist halt jetzt noch, wird sicher mal, wenn man es später mal aufführt, wird das vielleicht mehr das Thema werden. Also das heißt, daher wird er die Art, wie man damit umgeht und was man dabei erlebt, sowohl als Darsteller als auch als Publikum, wird sich verändern. Da ist einfach so ein reicher Inhalt drinnen, weil einfach dann, wenn die Zeit reif ist, die Bilder kommen einfach, die dahinter stecken. Weil der Text, und so ist es ja auch bei den Vorträgen Steiners, auch da wird man in Zukunft noch mehr und anderes entdecken. Ich meine, man weiß das schon selber, wenn man einen Vortrag noch 10 Jahre wieder hernimmt, denkt man sich, den habe ich da gelesen damals, das gibt es ja nicht. Und das ist mir alles neu, das sind ganz andere Aspekte, die hervorkommen. Diese Worte, diese Texte eben so sind, dass sie eigentlich Türöffner sind. Türöffner, die aber die Tür eben so weit öffnen, als es dem Menschen entspricht, der damit umgeht, der den Text liest, der damit arbeitet, der sich vielleicht meditativ damit auseinandersetzt. Je nachdem geht das Tor weiter oder weniger weit auf und öffnet sich mehr nach der einen, mehr nach der anderen Richtung. Das ist daher ganz individuell verschieden, und daher wird im Grunde jeder, der denselben Vortrag liest, einen anderen Aspekt davon entdecken. Mit sicher einer Überschneidung, das ist schon klar, aber er wird andere Aspekte entdecken, und nämlich die für ihn wichtig sind. Weil es geht ihm ja dann nie darum, sie einfach zu informieren über was, sondern es ist bereits, indem man sich damit auseinandersetzt, eine wirksame Kraft, die man eben im Seelischen wirksam macht. Also wenn man irgendwas erlebt dabei, beginnt es schon. Wenn man irgendwas erfasst, wo man spürt, das hat aber jetzt was mit mir zu tun. Also, und da fängt es erst an, interessant zu werden, wo ich sage, pff, das lässt mich jetzt nicht los, das betrifft mich irgendwo. Und dann ist es nicht mehr einfach Information bloß, sondern dann ist es wirksame Kraft. Dann ist es nicht bloß Gedanke, wie wir im Alltag denken, sondern dann ist es bereits wirklich das Geistige drinnen, das sich als wirkende Kraft herausstellt. Dann merkt man, dass das eigentlich die Texte mich in Wahrheit, da geht es nicht darum, dass er jetzt so und so und so die Dinge beschreibt, sondern dass er uns eigentlich hinführt, sie irgendwann in irgendeiner Form zu erleben. Um nichts anderes geht es. Es ist eigentlich ein Wegweiser im Grunde, der uns wohin führt. Und wenn ich dann nichts erlebt habe, dann liegt es an mir. Aber ich muss sozusagen den Weg gehen, aber ich darf nicht den Wegweiser mit dem Ziel dann verwechseln. Das Ziel ist eigentlich, dass er uns hinführt zum Erleben bestimmter Bereiche der geistigen Welt, die uns eben betreffen. Und das von verschiedenen Aspekten. Und zwar so, dass es eben dann, wenn wir dem Ziel näher kommen, es immer mehr beginnt, als Kraft in uns zu wirken, als verwandelnde Kraft in uns zu wirken, die aber jetzt wirklich durch das Ich hereingenommen wird. Weil die Texte sind ja auch so, sie wirken überhaupt nicht, wenn man sie nicht bewusst ergreift. Dann plätschern sie vorbei. Dann plätschern sie einfach irgendwo vorbei, und das ist auch gut so, dann tun sie auch nichts, sozusagen nichts Böses. Also sie können nicht das Ich irgendwo in eine Richtung lenken. Das Ich muss sich selber lenken in die Richtung. Und wenn es sich dazu entschließt, dann kommt es an die eigentlichen Kräfte heran, die es jetzt durch das Ich herauf aufnehmen kann. Und wobei dann eben immer die Christuskraft dabei ist in Wahrheit, weil weil eben das, was Steiner herausgeschöpft hat, eben aus der wirklichen Ich-Kraft herausgeholt ist, die sich ein bisschen auf zum Christus verbindet, bis zu dieser Quelle hinauf reicht. Also das heißt, das, was er gesprochen hat, das, was er in den Vorträgen, in den Schriften, in den Mysteriendramen gegeben hat, ist geschöpft eben aus dieser Quelle ganz oben irgendwo. Das, und führt uns daher, auch wenn wir es ergreifen, dorthin, dass wir aus dieser Quelle schöpfen können. Und nur das, was wir selber dann daraus schöpfen, wird auch wirksame Kraft bei uns. Weil sonst kann ich die Gesamtausgabe von hinten nach vorn lesen, wenn ich es nicht selber ergreife, wird es mehr schaden als nützen. Wenn ich es also nicht aktiv ergreife. Also, aber es gibt also genug Unterstützung sozusagen, also wo ein Umfeld geboten wird, in dem Fall, was Steiner bildet dadurch, also jetzt allein rein, wenn ich jetzt nehme die Vorträge, die Schriften und so weiter, bildet er, wie soll ich sagen, ein Gedankenmilieu, das günstige Voraussetzungen schafft, dass das Ich also diese Arbeit aufnehmen kann, sagen wir es einmal so. Das, und es ist daher aber auch vollkommen freilassend, weil ich kann sagen, ich begebe mich in dieses Gedankenmilieu und versuche jetzt selber in diesem Gedankenmilieu zu arbeiten, oder ich sage, nein, interessiert mich nicht. Das ist nirgends irgendwo so darauf angelegt, dass es also den Menschen eigentlich hereinzieht sozusagen. Weil es gibt viel so esoterische Bewegungen, die schon sehr, wie soll ich sagen, mit Heilsversprechungen arbeiten oder so. Sie suggerieren irgendwo. Und das geht aber alles auf den alten Weg irgendwo zurück. Da wird im Grunde das Ich mehr oder minder ausgeschaltet oder beiseite gestellt und man versucht halt irgendwas da von den positiven Kräften hereinzuholen. Also ich will jetzt gar nicht abstreiten, dass das bestrebt wird. Aber da sich die immer mehr zurückhalten, insofern sie nämlich also zu den christlichen Hierarchien zählen, weil eben das Bestreben des Christus ist, den Menschen die Freiheit zu geben. Ist die Gefahr sehr groß, dass das also namentlich irgendwelche luziferischen Wesenheiten sind, die dafür einspringen. Und die natürlich immer sehr angenehm sind irgendwo zunächst. Bis man dann aufwacht, dann wird es dann unangenehm irgendwann, aber das ist oft erst Jahre später.
Ich finde das immer so schwer, also die Arbeit selber in die Hand zu nehmen, also jetzt
ja.
Ohne Anleitung wäre
ja
so fast unmöglich. Ich finde immer diese einfachen Sprüche in der Sprachgestaltung so
ja, langsam, ja, es sind die kleinen Dinge, scheinbar die kleinen Dinge, bei denen es eigentlich nur darauf ankommt, mit denen wirklich zu leben und in die Tiefe zu gehen. Ich meine, eben weil die Sprüche nennst in der Sprachgestaltung, das sind so Dinge, ich meine, ich mag selber seit über 30 Jahren. Und ich finde immer wieder was. Also ich finde immer wieder, dort ist ein Punkt, wo eine Weiterentwicklung stattfindet. Da brauche ich nicht jeden Tag eine neue Meditation oder sowas. Sondern und das gäbe es auf verschiedensten Gebieten. Ein anderer findet es im Malen zum Beispiel oder wo. Und in einem bestimmten Ansatz dazu. Ich meine, es gab so viele Maler, die sich immer wieder mit einem Thema beschäftigt haben und das in x Variationen gemacht haben. Nicht jeden Tag was völlig Neues, sondern bei dem einen verweilen und da immer tiefer eindringen im Grunde. Oder wenn ich hernehme die Nebenübungen zum Beispiel, die ich so gern heranziehen, weil sie einfach sehr wichtig sind, eine wunderbare Möglichkeit sind, die erstens einmal völlig freilassend ist, weil du musst glauben, musst überhaupt nichts, im Grunde gar nichts. Du musst nicht Bekenntnis zur Anthroposophie oder zu irgendwas ablegen. Nämlich, es lässt dich frei und du musst selber den Zugang finden, es zwingt dich zu nichts. von dem her. Und das sind ganz bescheidene Übungen im Grunde, aber nicht leichte Übungen, wie wir alle wissen. Aber mit denen kommt man sehr, 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 sehr weit in Wahrheit. Die lassen sich sehr tief ausbauen. Da muss ich nicht über komplizierte Meditationen immer gleich reden. Es ist richtig. Also um das geht's. Also, und vor allem Geduld auch haben bei den Dingen, zu sagen, gut, ich mache das jetzt und ich mache das jede Woche oder jeden Tag oder wie auch immer und dann werden wir sehen. Ich kann mir nicht das Ziel setzen, aber in einem Jahr bin ich dann so weit, dass ich diese große Meditation machen kann und dann werde ich den Doppelgänger erleben oder was weiß ich. Das ist eine Schnapsidee. Erstens wird es eh nicht funktionieren und wenn es in irgendeiner Form funktioniert, ist es sicher völlig ungesund. Sondern mit den kleinen Dingen, einfach mit denen sich aber ernsthaft zu verbinden, da einzutauchen. Sie, nämlich, wenn wir die Sprüche hernehmen, aus dem Ich heraus gestalten, nicht einfach nur ein Satzl abnuscheln sozusagen oder von mir aus auch schön untersprechen, aber wo nicht ich drinnen stecke, sondern ich muss mit meinem Ich eintauchen, immer mehr eigentlich, das ist gar nicht so leicht.
Du, wie heißt dieses Sprüchel, ich weiß den Anfang
jetzt ja.
Immer, da, Schüler, übe mit Mühe. Wie heißt das am Anfang? Weißt du es noch?
Warte mal. Übe mit Mühe.
Schüler, übe mit
Mühe. Ja, den Anfang.
Also, ich meine schon der zweite Satz, übe mit Mühe, das ist eigentlich eine gute Beschreibung.
Richtig, ja.
Von dem, was du jetzt
gesagt hast. Ja.
Die Mühe muss ich
die Mühe, aufwenden. Ja, das wirkliche Bemühen, das ich muss den Willen haben einzutauchen irgendwo, immer mehr, und weil dann spürt man auch sofort, wie weit man noch weg ist von dem, was an Möglichkeiten drinnen ist. Fängt man sofort an zu spüren, wenn ich mich wirklich verbinde, dann merke ich, aber wie wenig schaffe ich das eigentlich noch. Eigentlich sage ich immer noch ein Sprücherlauf einfach. Nicht, bis das sozusagen so wird, dass das ganz meines ist. Das muss ganz mein sein. Das muss eigentlich mein Wesen aussprechen, in einer gewissen Weise. Und trotzdem was ganz objektiv anderes sein. Dann tauche ich ein, im Schauspiel ist das dann genauso. Also ganz authentisch zu werden, wo ich ganz in dem drinnen bin, in dem Text, den ich da spreche, in der Art, wie ich mich bewege, ganz drinnen bin. Nicht einfach was mache, eine Gestik mache oder halt jetzt ein bisschen lautstärker rede oder ein bisschen zorniger oder so, sondern wo ich ganz das durchforme eigentlich, ganz drinnen lebe und trotzdem eigentlich mit meinem höheren Ich völlig drüber stehe. Also es ist nicht so, dass ich verschwinde da drinnen, aber ich durchforme es komplett. Das heißt, ich individualisiere es komplett. Und aber in etwas hinein, was über mich hinausgeht in Wahrheit. Ja, wenn ich in eine Rolle schlüpfe oder was, dann geht es ja nicht darum, dass ich mich spiele. Und trotzdem muss ich die Rolle auf eine ganz individuelle Art spielen. Sonst wird sie nicht authentisch, sonst ist es eine bloße Hülle, wo dahinter nichts steckt. In Wahrheit eine Hülle von Worten, eine Hülle von ein paar Bewegungen. Echt wird es erst, wenn ich jeden Millimeter dessen, was ich tue, innerlich mit meinem Ich nachvollziehen kann. Dann bin ich mit meinem Ich eingetaucht. Dann bin ich eigentlich intuitiv drinnen, von mir aus in der Rolle. Und das ist ja nichts anderes als eine Vorübung für das, was ich dann einem anderen Menschen gegenüber machen kann. Dass ich eben voll eintauche. Und ihn sozusagen bis in die kleinste Phase seiner Bewegung sozusagen dadurch empfinden kann. Und deswegen trotzdem mich überhaupt nicht verliere, im Gegenteil. Sondern wo ich die Kraft finde, also einfach einzutauchen dort und andererseits mich nicht zu verlieren. Um das geht es also bei den Dingen da immer. Und ich nehme aber etwas natürlich mit, weil mein Ich wird größer und weiter dadurch. Der Punkt ist ja, wie das Steiner ja so schön da in diesem Bologna-Vortrag schildert, weil der jetzt ein paar Mal so das Thema war. Also der Bologna-Vortrag, nur zur Erinnerung, den hat Steiner 1911 in Bologna eben gehalten, auf einem Philosophenkongress. War der einzige Vortrag eigentlich, den er in so einem Gremium in der Art gehalten hat, und hat dort also wirklich die Grundprinzipien der Anthroposophie, damals hieß es noch Theosophie, also war kurz ja vor der Trennung von der Theosophischen Gesellschaft, dargelegt. Und da ist ein wesentlicher Punkt, ist also drinnen, dass er schildert die höheren Erkenntnisformen, und eben umreißt, wie man dorthin kommen kann, also wo es eben über das bloße, über die sinnlich-verstandesmäßige Erkenntnis hinausgeht, in die Imagination, in die Inspiration und in die Intuition. Also Imagination, wo ich eben in das bildhafte Erleben der geistigen Realität bereits eintauche. Also was sich vorbereitet, schon im reinen Denken. Im reinen Denken bin ich eigentlich schon im Geistigen drinnen. Das ist etwas, was also nicht mehr bedingt ist durch das leibliche Werkzeug. Also inhaltlich zumindest geht davon überhaupt nichts ein mehr. Ist nicht bestimmt durch die Leibästhetigkeit. Das heißt nicht, dass ich nicht den Körper brauche, weil meditieren auf Erden kann ich nur, dass ich einen Körper habe. Also den bin ich nicht los deswegen. In dem stecke ich trotzdem drinnen und der spielt schon eine Rolle, aber es geht inhaltlich in das, was ich erlebe, nichts davon ein. Das, was in der Imagination oder schon im reinen Denken erlebt wird, ist also völlig frei von den Einflüssen des Leiblichen. Also da beginne ich wirklich wahrzunehmen, die geistige Außenwelt bereits. Das beginnt im Grunde schon, wenn ich mich mit mathematischen Begriffen beschäftige. Dort fängt es an. Weil die sind gültig, völlig unabhängig von mir und völlig unabhängig von meiner Leiblichkeit gültig. Obwohl die Leiblichkeit zum Beispiel eine sehr große Rolle spielt, um sich der Mathematik, namentlich der Geometrie, bewusst zu werden. Weil da spielt die Gliedmaßentätigkeit eine ganz große Rolle. Aber die Gesetzmäßigkeit zu entdecken, da tauche ich ein eigentlich in die Geistigkeit, die das gebaut hat. Da stecke ich nicht im Körper drin, sondern in der Geistigkeit, die den Körper gebaut hat. In das tauche ich ein. Und das lässt sich nach verschiedensten Richtungen steigern. Ich kann es so machen, wie es auf einen ganz anderen Weg gemacht hat, der Goethe, versuchen zur reinen Wahrnehmung zu kommen. Das heißt, einer Wahrnehmung, die jetzt ganz vom Denken einmal, nämlich namentlich von unserem Verstandesdenken, befreit ist. Was unheimlich schwer ist, weil wir sind also bis in die Wahrnehmung hinein durch unser Denken, durch unsere Erziehung geprägt und wir sehen nur das, was wir erwarten. Was wir also aus unserer verstandesmäßigen Erziehung erwarten zu sehen in Wahrheit. Auch wenn uns das nicht bewusst ist. Aber dass wir die Bäume so sehen, wie wir sie jetzt sehen, sehen wir sie, weil wir dazu so und so erzogen sind. Und weil die geistige Umfeld da ist, Naturvölker sehen die Bäume anders. Das ist der Punkt. Und sie sehen andere Dinge darin, die uns überhaupt nicht auffallen. Man kann sagen, ja, aber beide haben doch das gleiche Netzhautbild sozusagen im Auge. Das sicher. Aber das Netzhautbild eben allein macht es noch nicht aus. Sondern dass wir es als Baum erleben, als das, was es für uns bedeutet, dass es überhaupt eine Bedeutung hat, dass wir es erkennen als irgendwas, als Baum eben zum Beispiel. Dazu arbeitet von innen etwas mit. Und da arbeitet sehr viel aber eben unser Verstand heute mit. Je weiter wir zurückgehen in der Vergangenheit, umso mehr hat noch mitgearbeitet ein tieferes Erleben als der Verstand. Das ist eben das noch Gefühl. Kräfte. Bitte?
Das Gefühl.
Ja, das Gefühl, und in dem Gefühl drinnen lebt er wirklich noch ein sich verbinden mit der Umgebung. Das heißt, es war ein Wahrnehmen auch des Geistigen, was mitgestaltet da drin. Und heute stülpt man hauptsächlich das wenige Geistige, was wir in Verstandesbegriffen getötet haben, das stülpt man darüber. das stammt letztlich auch von dort. Es gibt keinen einzigen Verstandesbegriff, der nicht seinen Ursprung auch irgendwo im wirklich Geistigen hat. Nur wir haben ihn getötet und tun ihn jetzt so baukastensystemartig, operieren wir mit den Dingen. Und das stillt man über alles drüber. Manchmal passt es besser, weil das Ding also näher der Quelle ist, aus dem der Begriff irgendwann herausgekommen ist. Und manchmal passt es gar nicht. Also zum Beispiel, wenn ich die Begriffe, die ich in der Physik, in der Chemie oder so anwende, aufs Lebendige anwende, dann stehe ich in Wahrheit dort an. Weil dann entdecke ich nur das, was eben physikalisch-chemisch sich abspielt. Zweifellos auch, eine ganze Menge spielt sich ab da drinnen. Aber das ist noch nicht das Leben, was ich damit erfasse. Sondern damit erfasse ich nur die chemischen, die physikalischen Prozesse, die durch das Leben geformt werden und gesteuert und gelenkt werden, wenn man so will. Mehr erfasse ich nicht, aber die eigentliche gestaltende Kraft dahinter erfasse ich nicht. Und noch weniger dann, was als Seelisches dahinter steckt, dann vom Ich redet man gar nicht. Also das heißt, unsere Begriffe sind gerade auf dem Gebiet des Seelenlebens, des eigentlichen Geisteslebens, also das, was jetzt für uns einmal das Ich bedeutet, haben wir praktisch keine Begriffe. Wir haben den Begriff Ich, aber braucht man sich ja nur anschauen, was so auch die Psychologen darüber reden. Das ist kein Ich-Begriff, das ist nichts in Wahrheit. Daher wird das Ich im Grunde in der Psychologie mehr oder minder negiert. Ja, es gibt das Selbstbild, also man hat ein Bild von sich selbst und das ist halt Teil des Seelengeschehens irgendwo und das wird halt Ich genannt. Aber einen wirklichen Begriff davon, was das Ich sein könnte, gibt's im Grunde nicht. Also jedenfalls nicht außerhalb der Anthroposophie und ähnlichen Bestrebungen. Ich würde nicht sagen, dass es nicht außerhalb der Anthroposophie auch ein paar Leute gibt, die das erkannt haben. Aber Mainstream sozusagen, um es modern zu sagen, ist es sicher nicht. Da fehlen also die Begriffe für seelische Detto heute. Weil die alten, die man noch hatte, versteht man im Grunde nicht mehr. Und die werden gerade dort, wo es wissenschaftlich werden soll, im Grunde zur Seite gelegt. Weil das gibt es ja alles im Grunde nicht. Weil wir sind ja im Grunde so weit, dass...
Mach mal deinen Satz weiter.
Ja. Ja. Also namentlich in der Psychologie oder so ist definitiv die Ansicht die, dass das, also hinter Seelischem steckt keine eigene Realität. Es sind Gehirnfunktionen, Punkt. Ich meine, Gehirnforscher, das ist interessant. Die stoßen also dort vor. Das merken also, dass mit den physikalisch, chemisch, biochemischen Sachen alleine an der Grenze kommen. Und dass es Phänomene zeigt, die darüber hinausgehen. Da gibt es immerhin nicht alle, da gibt es halt auch zwei Richtungen. Es gibt welche, die ganz versuchen, es materialistisch zu fassen. Aber es wird immer schwieriger. Also das ist der nächste Punkt, wo die Wissenschaft selber nämlich an eine Grenze gekommen ist. Das erste war also die Physik, die den Materialismus in Wahrheit überwunden hat. Also dort, wo sie also Grundlagenphysik ist es physikalische Tatsache, dass der Materialismus, also in der Form, wie man ihn sich vorgestellt hat, nicht haltbar ist. Und dass das, was also als Materie erscheint, dass dahinter Kräfte wirken, Gesetzmäßigkeiten wirken, die also sehr, sehr unendlich dem sind, was wir aus der gegenständlichen Welt gewohnt sind. So unendlich, dass man einfach die Ergebnisse dieser modernen theoretischen Physik sehr, sehr schwer kommunizieren kann. Die Forscher können gut rechnen damit, sie können es eben im reinen Denken in Wahrheit, in mathematischen Ausdrücken gestalten, aber es ist sehr schwer, es in Worte zu kleiden, weil in dem Moment, wo ich es in anschauliche Bilder kleiden will, funktioniert es nicht, das ist der Punkt. Weil es kommt jetzt noch dazu, dass dass sie natürlich hauptsächlich an die Grenze der untersinnlichen Welt stoßen. Also das heißt, sie stoßen am stärksten nämlich da an irgendwo, an dem Bereich. Und da ist die mineralische Erde, von der merken sie, die ist aber nicht so, wie wir es uns gedacht haben, und da blitzt alles mögliche andere durch. Und also die blicken dort hinein. In Wahrheit. Das ist ganz deutlich. Und mein oft zitierter Wolfgang Pauli, eben bis zur Hellsichtigkeit im Grunde hinein, der also ganz deutlich diese Erlebnisse hatte, also wo er finstere Wesenheiten gesehen hat oder Wesenheiten, die jedenfalls sehr stark waren und die er also sehr deutlich als Geist der Materie bezeichnet. Wir nennen es halt Ariman.
Geist der Materie?
Ja. Ja, absolut, absolut.
Und so Kristallen oder Steinen? Oder
ja, was dort dahinter steckt, ja, genau. Und wo aber das eben, wo man es in der Physik mittlerweile ganz klar bewusst ist, das ist halt einmal die äußere Erscheinungsform. Aber wenn ich jetzt da immer mehr hineingehe, immer tiefer hineingehe, komme ich in etwas, was also völlig unendlich dieser äußeren Erscheinung ist. Was Eigenschaften hat, die kurios anmuten. Das geht bis dorthin, dass im atomaren Bereich also Atome, ein und dasselbe Atom gleichzeitig an zwei Orten sein kann. Das kann man sich im Grunde so in klassischen materiellen Vorstellungen nicht denken. Ja, es ist tatsächlich so, dass man kann. Ja, nehmen wir ein Atom her, es geht bereits im Maßstab eines Atoms, also Atom ist aber jetzt kein Ding, sondern man kann sagen, es sind die Kräfte, die in einem sehr kleinen Raumbezirk tätig sind. Wobei in Wahrheit, das haben wir das letzte Mal besprochen, mit dem ganzen Kosmos verbunden ist, aber das doch also einen sehr engen Bereich hat, was stark wirksam ist, sagen wir mal so. Aber es ist sicher kein Ding. Aber jetzt kann ich dieses Atom mit Licht bestrahlen, dann nimmt es Energie auf und geht, wie man so schön sagt, in einen angeregten Zustand über. Und jetzt kann ich mit physikalischen Tricks, kann ich dieses angeregte Atom in zwei Zustände zerlegen, nämlich in den unangeregten und in den angeregten, und die kann ich räumlich voneinander separieren, aber es ist immer noch ein und dasselbe Atom. Das heißt, was heißt das? Es sind nur die zwei Zustände, können an zwei verschiedenen Orten erscheinen. Es ist eigentlich nur eine Erscheinung, die da ist. Eine Erscheinung, die durch eine gemeinsame Gesetzmäßigkeit bewirkt wird, die halt sozusagen die geistige oder untersinnliche Seite dieses Atoms ist. Das ist die eigentliche Realität dahinter. Und das, was ich messen kann, ist nur die Erscheinung. Und da kann ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit berechnen, wo und wie diese Erscheinung auftreten wird. Niemals mit hundertprozentiger Sicherheit. Sondern nur ich kann die Tendenz sozusagen ausrechnen, dass es in Erscheinung treten wird. Das heißt, alles das, was wir physikalisch messen können, fällt in den Bereich der Erscheinungswelt. Und die Realität liegt dahinter. Und die ist sinnlich nicht vorstellbar. Sehr wohl aber berechenbar, bis zu einem gewissen Grad. Eben aber mit dieser Wahrscheinlichkeitsfunktion zugleich. Also,
wenn ich das, was du jetzt gesagt hast über das Atom,
ja,
wenn ich das übertrage auf einen Baum,
ja,
ich rede jetzt nicht von Atomen, die in dem Baum sind, sondern ich rede jetzt darüber, ich stelle mich einem Baum gegenüber,
ja,
und schaue ihn mal an.
Ja.
Wir nennen das in der Sprache, ich nehme ihn wahr.
Ja.
Da steckt das Wort wahr.
Wahr drinnen, richtig.
Ich interpretiere da jetzt nichts hinein, sondern ich versuche meine Beziehung, genau, über die Wahrnehmung zu ihm aufzubauen.
Richtig, ja.
Und dann nehme ich etwas wahr oder es kommt mir vom Baum, vor allem wenn ich rundherum gehe,
genau,
ich von verschiedenen Seiten versuche anzuschauen, dann zeigt er mir seine Wahrheit.
Ja, genau.
Also
ja,
dann spricht,
ja, ja,
er sich aus.
Dann spricht er sich aus, ja, ja. Ja, 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 ja. Richtig. Richtig. Na, das ist ja der Weg eben, den Goethe gegangen ist, wo ich vorhin kurz angefangen habe zu sagen, also man kann einerseits zum reinen Denken gehen, man kann andererseits zur reinen Wahrnehmung gehen, wo ich jetzt im Bewussten mein Denken zurückhalte und einmal die Wahrnehmung wirken lasse. Und mit der kommt dann auch mit das Geistige, das eben das gestaltet, das wirkt in dem Baum und das sich in der sinnlichen Erscheinung ausspricht. Und wo ich nicht meine Ideen von Haus aus darüber stülpe.
Und die anthroposophischen Gedanken, wenn ich das jetzt sage, das sind eigentlich lauter Wahrheitsgedanken.
Ja.
Du hast vorher davon gesprochen, dass wenn man sie versucht zu denken, sinnlichkeitsfrei,
ja,
dann kommt man eigentlich in das Feld der Wahrheit.
Ja. Ja, ja.
Sich der Gedanke selber in der,
ja,
Seele zeigen,
ja,
kann oder erlebbar.
Ja, ja. Und in den Bereich der Wahrheit zu kommen, ist eben auch ein Bereich, eben in die Wahrnehmung zu kommen. Das heißt, es ist bereits eine geistige Wahrnehmung letztlich. Und da kann ich also einerseits den Weg durchs Denken gehen, ich kann den Weg durch die Sinne, durch die sinnliche Wahrnehmung gehen, beides führt letztlich in die geistige Welt hinein. Beides ist möglich. Ich meine, weil ins reine Denken komme ich auch nur, da muss ich von meinen Spintisierereien auch Abstand nehmen. Da muss ich mein Verstandesdenken einmal zur Ruhe kommen lassen und muss jetzt schauen eigentlich, wie wächst und entsteht der Begriff in mir, auf den ich mich konzentriere. Also sei es jetzt im einfachsten Fall ein mathematisches Problem. Da komme ich nicht an die Wahrheit heran, indem ich sage, ich spekuliere mal, das könnte so sein, das kann Vorbereitung vielleicht sein und Hilfe-Ding sein, aber in Wahrheit muss ich schauen, ich fokussiere mein Bewusstsein immer auf eine bestimmte Problemstellung und schaue eigentlich, was da herauswächst an Gesetzmäßigkeit. Nur so werde ich dann eine Lösung finden, weil sonst irrt man im Grund herum. Es ist ja nicht so, auch in der Mathematik, wenn man nach einem Beweis sucht oder für irgendwas, es ist nicht, man kann jahrelang im Kreis herumrechnen und macht alle Umformungen, die man macht, richtig, aber man kommt nie an ein Ziel. Es endet immer irgendwo im Nichts, aber jetzt nicht im schöpferischen Nichts, sondern eher auf der anderen Seite irgendwo. Sondern erst wenn ich beginne, etwas wahrzunehmen von der geistigen Wahrheit, die da drinnen lebt, von mir aus in dem mathematischen Problem, dann fängt es zu mir zu sprechen an. Das nehmen viele Mathematiker einfach unbewusst passiert ist, dass das halt auftaucht und irgendwann ist die Lösung da. Manche sind sich dessen bewusster und merken, das kommt eigentlich aus einer tieferen Schicht. Also der Pauli, eben der viel zitierte, der war sich dessen ganz klar bewusst und spricht es ganz klar aus, ganz deutlich. Ganz deutlich. Und er ist sich bewusst, dass er damit auf eine Realität zurückgreift, die sowohl in der Natur draußen wirkt, als auch in mir drinnen wirkt. Und das ist dieselbe Realität, die dahinter steckt. Und er sagt ganz deutlich, unser ganzes wissenschaftliches Denken hat dort seine eigentlichen Wurzeln. Und nur was dort herausgewachsen ist, ist irgendwo brauchbar. Ganz deutlich. Der Pauli ist auch 1900 geboren, also wirklich mit dem Anbruch des lichten Zeitalters. Aber in ganz kuriosen Verhältnissen, er hat von sich gesagt, ich habe immer wieder, ich hab das eh schon öfter erzählt, ich bin antimetaphysisch getauft, weil der große Positivist Ernst Mach war sein Taufpate, kommt dazu, aber er war also eigentlich einerseits total rationaler Mensch, unheimlich begabt, aber in der Richtung, also ausgezeichneter Mathematiker schon in der Schule, und also im Wahrheitsbestreben und mit den Anforderungen, die er an die ganze wissenschaftliche Gemeinde gestellt hat, ist so wirklich unerbittlich. Er war also gewissermaßen gefürchtet. Sie haben ihn genannt, also das physikalische Gewissen. Weil also irgendeine Schlampigkeit hat er einfach nicht durchgehen lassen. Wenn das so
wo ist der geboren?
In Wien.
In Wien.
Ah, ja. ja, ja. Ja, also es waren einige. Also die meisten also dieser Physiker, die den Durchbruch also da geschaffen haben zur modernen Physik, die eben wirklich aber den Materialismus einfach weggefegt hat, in Wahrheit weggefegt hat, kommen eigentlich aus dem mitteleuropäischen Raum. Zu einem ganz großen Teil. Ich meine, später kommen dann andere dazu, aber die Pioniere waren vielfach, also viel, einige aus Wien, Schrödinger ja auch zum Beispiel, oder Deutschland. Da ist also die diese Ideen hineingebracht haben. Und das ist interessant, weil das alles also von ihrer Seelenstimmung her ganz eindeutige Platoniker waren. Das ist ganz interessant.
Weil, das heißt, dass die über die Anwendungsgebiete zu
ja,
Urbildern kommen.
Ja, genau. Ja, ja. Absolut. Absolut. Wobei es da eben auch wieder Unterschiede gibt, welche die also absolut reine Theoretiker sind und keine Experimentalphysiker. Also der Pauli ist das sprechende Beispiel. Er war gefürchtet, weil er immer, wenn er in einem Labor aufgetaucht ist, ist alles schief gegangen. Er hat nur Apparatur in die Nähe kommen müssen, es ist schief gegangen. Und er war überzeugt, dass er wirklich das bewirkt, also dass Apparaturen, wenn er kommt, kaputt gehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, was immer wieder berichtet wird. In Göttingen, glaube ich, war es irgendein großer Versuch seit Monaten geplant und endlich wird also der Schalter umgelegt, dass jetzt das Experiment beginnen kann und was passiert, das Ganze zerreißt und die Arbeit von Monaten war kaputt. Ja, alle haben gerufen, Pauli, nur Pauli war im Labor nicht anwesend.
Ah ja, Sie haben sich mit ihm verbunden in dem Moment.
Das noch Witzigere war, nachher kam man drauf, in der Minute, ja, in der das passiert ist, ist Pauli mit dem Zug durch Göttingen durchgefahren. Das ist schon interessant. Ja. Das ist also wirklich auf die Minute genau. Also er jedenfalls war fest überzeugt, dass er also diese Wirkung hat. Dass er also auf die Apparaturen so wirkt und er hat es auch nicht angegriffen. Also er hat einen riesen Bogen darum herum gemacht. Also er war ein reiner Theoretiker. Und war die Mehrzahl also im Grunde dieser Begründer der Dinge. Weil die Experimentalphysiker, die mit den Dingen gearbeitet haben, waren am Anfang eher, die haben ein sehr materialistisches Bild noch davon gehabt. Es hat angefangen, also aufzuwachen irgendwo, wo sie gemerkt haben, die Experimente passen aber nicht dazu, die Ergebnisse stimmen nicht, die lassen sich so nicht erklären. Und da haben die anderen dann eben die Lösung entwickelt, oder Lösungen entwickelt, sagen wir so. Und das waren alles also erstens deklarierte, aber also von der ganzen Denkweise ausgesprochene Platoniker. Das ist also ganz interessant, dass da nämlich so ein Schwung hereingekommen ist, ein nicht so kleiner Schwung also von Platonikern, die das aufgegriffen haben. Und die sich also fast alle immer auf dem Gebiet der Physik. Ist ganz interessant, nicht auf den anderen Wissenschaftsgebieten, da findet man es kaum. Die haben sich dort konzentriert und das ist so der Zeitraum eben, ab 1900 bis Mitte des 20. Jahrhunderts, sage ich mal, ist da so ein großer Block, der da seine besonders aktive Zeit hat. Das ist ganz interessant. Und eben das nächste Gebiet ist aber jetzt, wo ganz deutlich also ein Durchbruch sich abzeichnet, eben in der Gehirnforschung. Da ist also sehr deutlich, dass immer mehr Forscher einfach, wenn sie konsequent ihren Weg weitergehen, an einer Grenze anstoßen, wo sie sagen, so, das funktioniert aber jetzt mit einer materialistischen, rein materialistischen Erklärung alleine, funktioniert das nicht mehr. Da stoße ich an einer Grenze an. Und am besten sind da die, die eigentlich ganz nüchtern einmal an die Sache herangehen und nicht, wenn einer schon von Haus aus einfach das Spirituelle sucht drin und es ist oft gefährlich, dass er mehr hineinfantasiert, als dann wirklich zu entdecken ist. Es ist nämlich schwierig. Also da müsste man oder muss man als Forscher absolute Disziplin haben, wirklich bei den Beobachtungen zu bleiben, weil genauso wie man materialistisch was reinlegen kann in die Dinge, so kann ich auch spirituell was hineinlegen, nämlich vom Verstand her was hineinlegen und darüber stülpen, was gar nicht in der Art drinnen ist. Und dann mache ich mir ein spirituelles Scheinbild in Wahrheit und entdecke das, was wirklich zu sehen gibt, gar nicht. Das ist der Punkt. Also das ist wahnsinnig schwierig. Daher ist diese Übung der Unbefangenheit, wenn man so will, also von den Nebenübungen, ist gerade im wissenschaftlichen Bereich so unheimlich wichtig. Dass ich da wirklich, egal ob ich jetzt als materialistischer Naturwissenschaftler oder als Anthroposoph reingehe, mich völlig offen lasse. Und nicht schon vorher weiß, ich werde das Geistige entdecken drin als Anthroposoph und nicht schon weiß, ich werde nur Materielles entdecken, wenn ich es als Physiker betrachte. Sondern einfach offen bin und sage, ich schaue mir die Dinge an und lasse sie zu mir sprechen. Und du nicht schon vorgefertigte Dinge darüber stülpen. Was natürlich im Wissenschaftsbetrieb so verführerisch ist, weil wir haben Bibliotheken voll von Methoden, die funktionieren und mit Interpretationen, die funktionieren. Und das heißt, was mache ich, wenn ich Arbeit schreiben will? Ich schlage dort nach und nehme das her und stülpe es darüber. Über irgendwas eigentlich Neues, was ich betrachten will. Und dann kriege ich als Ergebnis aber nichts anderes als das, was in das Schema passt. Das kriege ich. Und alles andere übersehe ich, aber das ist die Problematik, die drinnen ist.
Da sind Sie jetzt nicht drauf, da kann man so irgendwann, wann war jetzt für ein oder zwei Wochen,
ja,
eine Wissenschaftssendung im Radio,
ja,
wo sie den Versuch gemacht haben, die Gehirnforscher damit mit einem Wein,
ja,
in teure Flaschen gefüllt.
Ja, 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 ja.
Und in billige und sind drauf gekommen, dass es physiologisch dann ganz wahrhaft wirklich der Wein
besser schmeckt. Ja, ja.
Ja, weil es sind ganz andere Hirnregionen auch angesprochen, nur durch diese
Teufel. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja. Absolut.
Also da merkt man, ne? Also das, was
wir, ja, 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 ja. Richtig. Richtig. Das wird sozusagen wirklich eine Realität dann. Ja, ja. Das ist ganz richtig. Ich meine, das sind Dinge, die zum Beispiel für die Heilkunst nicht unwesentlich sind, weil mit welcher Haltung man herangeht und welche Haltung man dem Patienten vermitteln kann, hat einen riesigen Einfluss darauf, was der Organismus, wie der Organismus jetzt reagiert darauf, was der tut. Weil in Wahrheit spielt das also mindestens eine genauso große Rolle wie das Tablettel, was ich gebe, spielt das mit, was angeregt wird in den Lebenskräften und dadurch auch in den biochemischen Prozessen des Körpers bis in die Gehirnfunktionen, in die Drüsenfunktionen, in Sonstiges, was einfach eigentätig passiert nach dem, was der Patient einfach erlebt, was dem entgegenkommt. Das, auch wenn unser Organismus heute natürlich ein sehr sprödes Ding ist und sehr schwerfällig reagiert auf die Dinge, aber also gerade das Gehirn reagiert sehr schnell. Also das reagiert am schnellsten. Also es ist eher das Problem, dass bis der Rest des Körpers dann mitgeht irgendwo und wie weit sich das durchsetzt. Aber und daher spielt es sehr große Rolle, die Art des Denkens zum Beispiel, die Art des Erlebens, mit der er überhaupt an die Welt herangeht. Das ändert also in der Gehirnfunktion sehr, sehr viel. Und wenn ich zum Beispiel, wie es heute im Schulsystem ist, immer noch ist, obwohl es sehr viele Lippenbekenntnisse gibt, es anders zu machen, aber wo doch dieses rein verstandesmäßige so dominiert, dieses ganz Abstrakte, mit dem also die Schüler in Wahrheit nichts anfangen können. Sie lernen es halt, aber sie haben im Grunde keine Ahnung, was das sein soll und was damit tun sollen. Also die meisten zumindest. Die, was damit anfangen können, das sind die, die aus eigenem Interesse dann auf irgendwas wo gestoßen sind und sich dann damit beschäftigen. Die überstehen das dann auch und fangen selber an. Aber die meisten werden mit irgendetwas geprägt, bestimmte Gedanken immer wieder, jeden Tag zu denken. Und das verändert was im Gehirn. Das verändert es nämlich dahin, dass du eigentlich nur mehr so geartete Gedanken denken kannst. Das ist eine Konditionierung, die bis ins Physische hineingeht, nämlich bis in die Nervenverbindungen, die sich ausbilden. Also gerade wenn gewisse Gedankengänge immer wieder gedacht werden, legt es geradezu Schienen im Gehirn. Und dann sind wir dort, wo die alte Gehirnforschung sagt, nicht das Gehirn denkt. Also da ist der Apparat, der tut da irgendwas. Weil dann sind wir so weit, dass der Apparat wirklich selber was tut. Nämlich immer wieder das Gleiche widerspiegeln. Das spuckt er immer wieder aus. Das halt mit ein paar Variationen, dann fällt es nicht so auf, wenn man es kombinieren kann, weil das halt tausende Möglichkeiten gibt schon, die kann man kombinieren noch miteinander, aber aus dem kommt es nie raus. Und im Moment ist das Schulsystem und eben auch die Anforderungen, die man von außen an das Schulsystem stellt, noch sehr stark in die Richtung, dass sie das tun. Und das ist genau aber etwas, was dem Ich die Möglichkeit nimmt, aktiv zu werden. Es war Voraussetzung, dass das Ich aufwacht. Entschuldige.
Der Hüter,
ja?
Der mit zwei anderen zusammen, deren Namen ich jetzt...
Ja, ja, genau, ja, ja.
Ich habe den gehört vor einem Monat,
der ja.
hat hier in Wien einen Vortrag
ja, hatten, ja.
Und er hat ganz eindeutig gesagt, das Gehirn wird geprägt.
Ja.
Einerseits in der Kindheit durch die schulischen Gedanken, die wir da aufnehmen ja. müssen, aber es ist möglich, dass das Gehirn noch bei Menschen, die 80 und mehr sind,
dass man es wieder in Bewegung bringt.
Ja, dass durch menschliche Gedanken, ja. die ein
genau.
Erlebnisinhalt vermitteln, kann das Gehirn im Alter noch ungeprägt
ja.
werden.
Ja, ja. Das ist großartig. Ja, ja.
Das ist na, erstaunlich.
Na,
das habt ihr rausgefunden.
Ja, 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 ja. Na, das ist ja das Spannende, dass diese Dinge, weil sie ihre Spur auch im physischen hinterlassen, ja. Wirklich so untersucht werden können. Man muss nur aufmerksam werden drauf. Und dazu braucht es Menschen, die also hinschauen. Auch dann sieht man das. Ich meine, es ist natürlich, wenn ein ganzes Leben lang so geprägt ist, nicht leicht. Das muss man dazu sagen. Weil es braucht dann auch die Wiederholung, den Faktor der Wiederholung. Das ist also ganz wichtig.
Das sagt üben.
Üben, 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 ja, ja. Weil im Grund, wenn man es jetzt aus anthroposophischer Perspektive beleuchten, ist es der Ätherleib, der dann tätig wird und der anfängt, das langsam wieder umzubauen. Also möglich ist es, aber es ist wahnsinnig schwer. Und, aber das ist ein, wie soll ich sagen, das ist ein Zug, der halt von da kommt. Das ist nicht nur böse gemeint sozusagen. Es ist der Versuch, eine perfekte Weltmaschine zu bauen, die sozusagen wie ein Glöckern läuft und wo alles sich einfügt. Da geht es nicht nur um Zerstörung, alles zerstören. Es ist eigentlich dahinter der Gedanke, eine perfekte Maschinerie zu bauen, wo ein Zahnrad ins andere greift und alles funktioniert und die Menschen eben halt dann auch Teil dieses Prozesses sind und jeder ist halt auch sein Rädchen und es wird alles gut funktionieren, wenn du diese Position ausfüllst. Ganz simpel, und wenn man sich aber jetzt anschaut, was vielfach die Ideen sind, wie man die Welt verbessern könnte oder was man tun könnte, dann sieht man schon oft, wo die Ideen herkommen. Da ist schon sehr viel davon, also wie kann ich ein Stück von dieser perfekten Maschinerie entwickeln? Und das ist aber alles das, was es dem Ich immer schwerer macht, einzugreifen. Und, das ist halt die große Aufgabe. Ich meine, das ist die große Aufgabe, die sich Herr Steiner letztlich mit der Anthroposophie gestellt hat. Und das geht es, um nichts anderes. Das ist der große Impuls, der Mitteleuropa namentlich betrifft, da voranzugehen in einer gewissen Weise. Und das ist mit ein Punkt, warum es wichtig sein wird, dass viele, viele Menschen mit der Denkweise in Berührung kommen. Das heißt auch also mit der Geistigkeit Europas in Berührung kommen. Ich meine, das ist mit eine Triebkraft, ich weiß jetzt gar nicht auf die jetzige Flüchtlingssituation, das ist ein sehr enges Zeitfenster, das so ist. Aber was die Zukunft bedeuten wird, wird sicher sein, dass viele Menschen aus vielen Ländern durch ihr Schicksal irgendwie daher geführt werden und etwas mitnehmen. Und die Frage wird nur sein, ob wir was zu bieten haben. Ob wir also diesen Impuls, um den es eigentlich in Mitteleuropa geht, um den es in der Form nicht in Amerika geht und nicht woanders geht, ob wir das hier lebendig halten und lebendig weiter wachsen lassen oder ob wir uns durch andere Impulse abbringen lassen davon. Es hat da jede Region der Erde im Grunde. Und ich sage jetzt bewusst Region, es ist eigentlich mehr als Völker noch, es hängt da mit gewissen geografischen Verhältnissen zusammen, dass in gewissen Gegenden gewisse geistige Impulse am besten einmal reifen können. Das heißt nicht, dass sie nicht jeder mitnehmen kann, nein, im Gegenteil, um das geht es ja gerade, aber es hindert ja niemand da, einmal herzukommen oder aus diesen Impulsen zu schöpfen, aber am besten auch einmal herzukommen, mit der entsprechenden Vorbereitung vielleicht auch. Oder hineingestoßen zu werden, kann auch sein, plötzlich. Und wo sich das in einer Situation, wo das ganze Lebensschicksal sich ändert, plötzlich, wo dann in Wahrheit immer eine sehr große Chance da ist, einen neuen Impuls aufzunehmen. Das werden wir ein bisschen am Donnerstag dann auch sprechen, eben was Völkerschicksale und so betrifft, also im Brunnen dann draußen. Ja, in diesem Sinne denke ich, machen wir heute einmal Schluss damit. Zu den Seligpreisungen sind wir immer noch nicht gekommen, das macht aber nichts. Wir haben den Herbst vor uns, da werden wir dann wirklich damit einsteigen. Ich meine, das hat sich im Zuge dieser Vorträge jetzt eh schon lang gezeigt, dass das, was ich sozusagen als Programmpunkt setze, dass sich das oft sehr weit hinausschiebt. Mhm. Weil einfach so viel im Umfeld noch zu bearbeiten ist, dass das, oder zu besprechen ist, dass das einfach als Vorbereitung notwendig offensichtlich ist. Also ich empfinde es zumindest ganz stark so, dass drängt mich geradezu weg, dann irgendwo davon oder noch was anderes hereinzubringen. Das,
ja, du hast ja auch viele Male jetzt wiederholt.
Ja, ja, sicher.
Den ganzen Aufbau, als der Thomas mit seiner Frau gekommen ist.
Ja, ja, ist richtig, ja, ja, sicher. Sicher, aber das sind eben auch so Dinge, die zu berücksichtigen sind, weil es hat keinen Sinn, wenn dann zwei da sitzen, die keinen Zugang dann finden können eigentlich, wenn man nicht den Einstieg macht. Und dann haben wir auch nichts davon.
Genau. Und für den Peter, den hast du auch nochmal gut eingeführt, als der Peter hier auftaucht.
Der Peter. Mhm. Ja, ich meine, und uns rennt ja auch nichts davon. Also wir müssen kein Programm abspulen, wo wir zu dem oder dem Zeitpunkt das oder das machen müssen. Naja, in diesem Sinne.
Danke,
Wolfgang. Danke.